Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja gut, und selbst Holger?
Ach ja, muss, ne? Wie immer. Hast du dich gut erholt in unserer kurzen Pause?
Ja, auf jeden Fall. Semesterferien tun dann doch irgendwie gut. Und du?
Ach, ich habe es mal wieder mit Skifahren versucht nach langer Zeit. Meine Familie wollte unbedingt, aber wenn du den Klimawandel live und in Farbe sehen willst, dann geh vor Ostern Skifahren. Die aussterbende Sportart, wie ich gerne sage. Da waren es im Ende März in den französischen Alpen auf 1700 Meter über 13 Grad. Also man sagt ja, im Alter wird die Vergangenheit immer irgendwie verklärt, aber ich muss zugeben, ich kann mich nicht daran erinnern, schon mal so wenig Schnee zu dieser Jahreszeit da gesehen zu haben. Also wie gesagt, der Klimawandel lässt grüßen.
Eieiei, also dann vielleicht doch eher wandern als Skifahren, oder?
Also so alt bin ich jetzt auch nicht.
Was hast du denn da mit deinem Handgelenk gemacht?
Was soll damit sein?
Die Bandage, die ich da sehe.
Das hat nichts mit Skifahren und erst recht nichts mit Klimawandel zu tun.
Okay, sondern?
Sondern damit, dass mein Gehirn es eine gute Idee fand, dass ich nochmal aufs Skateboard steige.
Und?
Mein Körper fand das nicht, aber damit möchte ich es jetzt auch dabei belassen.
Okay, so.
Ja, irgendwie muss man die Pausen zwischen den Folgen ja füllen, wir haben ja sonst nichts zu tun. Apropos Pause, das Sommersemester hat angefangen und es sind 2 Wochen rum. Wie läuft's bei dir?
Ja, der erste Stress ist gleich vorbei. Ich finde es immer diesen Einstieg relativ anstrengend, vor allem wenn man neue Lehrveranstaltungen hat. Das passiert uns Lehrenden ja auch immer wieder.
Habe ich gehört, ja. Manchmal ja. Kommt das vor. Hm?
Es ist ja nicht bei allen so, dass jedes zweite Semester immer das gleiche angeboten wird.
Ja, ja, nur aus der Konserve, aufgezeichnet.
Ja. Naja, genau. Ja, wir werden natürlich diesmal auch nicht aus der Konserve auszeichnen. Also machen wir im Prinzip ja schon. Aber wir haben uns überlegt, zumindest nicht die Vorlesungen nachzuerzählen, sondern auch wie bisher jetzt ein paar Themen uns mehr herauszugreifen und die wir ein bisschen eingehender betrachten wollen.
Genau, im Prinzip so wie immer und neues Semester, ne, da geht es ja dann bei dir um deine Geomorphologie. Das Thema hier im Sommersemester in Köln ist ja Relief und Boden, zumindest was die physische Geografie angeht. Und auf der anderen Seite haben wir dann Wirtschaft und regionale Entwicklung. Und hast du schon einen Plan?
Ja, ich muss gerade lachen. Ich wurde Freitag vorgestellt. Hier, das ist Hannes, der liebt Steine und lebt in den Tag hinein. fand ich... doch irgendwie, ja, vielleicht doch treffender, als ich gedacht habe.
Muss ich dich jetzt als Geologe bezeichnen?
Oder? Nee, lass mal. Ja, was sagt denn dein Plan hier? Also bei mir ist klar, es geht um Steine, es geht um Geomorphologie und Boden leider vielleicht auch ein bisschen. Schauen wir mal.
Ja, bei mir Wirtschaft und regionale Entwicklung, wie das hier so schön bei uns heißt. Das liegt mir nicht ganz so nah wie die Stadt, aber die Wirtschaftsgeografie, die ist eben auch Bestandteil unseres Studiums und die befasst sich ja mit räumlichen Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten und die Regionalentwicklung, die fußt eben auf diesen Auswirkungen oder vielleicht auch den Einflussnahmen dieser Aktivitäten und deswegen geht das hier bei uns ganz gut zusammen.
Sag mal, hast du uns jetzt hier schon so mir nichts, dir nichts eine Definition der Wirtschaftsgeografie untergeschoben?
Ja, nein.
Ah, schade. Ich dachte, das klang gerade alles so einfach.
Früher, also als die Welt noch in Ordnung war, da war das alles viel einfacher. Das Interesse an den räumlichen Wirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten, das gibt so zum ersten Mal zur Kolonialisierung und startet aber dann erst so richtig durch im Zeitalter der Industrialisierung. Also seitdem gibt es das Thema eigentlich erst.
Also wenn für dich im Zuge der Kolonialisierung alles in Ordnung war, dann gehe ich jetzt.
Gut, ich gebe zu, das war missverständlich. Ich meinte natürlich nur in Bezug auf die Wirtschaftsgeografie war die Welt noch in Ordnung. Denn als ich hier studiert habe, gab es auch schon Wirtschaftsgeografie, aber im Wesentlichen ging es da um Industriegeografie. Und so die Theorien, die klassischen Theorien, die es so gibt, die stammen tatsächlich auch eher so aus der Industriegeografie, wobei sich danach natürlich noch sehr, sehr viel getan hat. Und genauso wie sich die Geografie weiterentwickelt hat in den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren hat das die Wirtschaftsgeografie eben auch getan. Ursprünglich war das mal so die Geschichte von, was ist wo und wo haben wir Rohstoffe und wie transportiert man die von A nach B und was kostet das und welche Gewinne können wir daraus erwirtschaften und war tatsächlich so eine traditionelle Raumdisziplin und das ist sie heute nicht mehr.
Also wie diese Sache mit den Lagebeziehungen, worüber wir ja auch in unserer, ich glaube, ersten oder zweiten Folge gesprochen haben, bei den Raumbeispielen, richtig? Wo liegt was und wie ist das mit was verbunden etc.?
Genau, aber diese Lagebeziehungen sind ja in unserem Fach schon nicht mehr so das Maß der Dinge. Klar gibt es die Raumperspektive auch noch. Aber in der Wirtschaftsgeografie haben wir ja auch größere Umwälzungen gehabt, so in den letzten Jahrzehnten. Wir haben eine Deindustrialisierung, also eine Tertiärisierung, eine Verschiebung von Arbeitsplätzen aus dem produzierenden Gewerbe, dem sekundären Sektor, in den Dienstleistungssektor, den tertiären Sektor. Wir haben die Globalisierung der Wirtschaft erlebt, die ja auch immer noch stattfindet. Und ja, da geht es ja im Prinzip auch um Verflechtung wirtschaftlicher Aktivitäten, die jetzt eben global stattfinden und nicht mehr nur noch an einem Produktionsstandort und daraus eben auch die Frage, wie verteilt sich jetzt eigentlich Produktion, wie ist das mit Transport, welche Wertschöpfung entsteht. Es gibt auf einmal Wertschöpfungsketten, ne, weil ein Produkt oder auch die Rohstoffe von einem Produkt erst irgendwo produziert werden, dann zusammengetragen werden, dann wieder in die Welt verschifft werden. Und diese Ansätze und Entwicklungen sieht man eben dann auch in den Sichtweisen der Wirtschaftsgeografie, die sich heute, glaube ich zumindest, gar nicht mehr so richtig unter ein Paradigma, also eine Lehrmeinung fassen lassen, sondern da gibt es eben ein paar unterschiedliche.
Wow, 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 das klingt gerade nach ordentlich Beef in der Wirtschaftsgeografie.
Beef, nee, ich bin Vegetarier. Hey, ich alter Mann kann nicht Beef sagen, Entschuldigung. Es gibt da durchaus sehr, sehr unterschiedliche Richtungen in der Wirtschaftsgeografie, die zum Teil miteinander konkurrieren, zum Teil sich aber doch auch irgendwie ganz gut gegenseitig befruchten, sodass Konkurrenz auch in der Wissenschaft nicht per se ja schlecht sein muss.
Jetzt bleibst du aber sehr vage und politisch. Welche Strömungen gibt es denn jetzt so in der Wirtschaftsgeografie?
Also wir haben hier ein Lehrbuch, ne, Braun und Schulz 2012, also schon ein bisschen älter, dürfte man gerne wieder neu auflegen, glaube ich. Die nennen zum Beispiel die New Economic Geography, die davon ausgeht, dass eben nicht mehr so die klassischen Standortfaktoren relevant sind, wie Rohstoffvorkommen, fruchtbare Böden, Verfügbarkeit von Arbeitskräften zum Beispiel, sondern dass sich neuere Entwicklungen, wie zum Beispiel die Entwicklung des Silicon Valley, gar nicht damit erklären lassen, denn da gibt es die Rohstoffe nicht. Das muss andere Gründe haben, warum sich sowas wie das Silicon Valley entwickelt hat. Und die New Economic Geography geht davon aus, dass das mit sozialen Konstellationen zu tun hat, dass das mit der Interaktion von unterschiedlichen Akteuren zu tun hat, zum Beispiel zwischen Unternehmen und Politik. Und durch diese Interaktion lassen sich quasi Standortfaktoren auch gestalten. Und zumindest, wenn man sich die Entwicklung auf regionaler Ebene anschaut. Also jetzt nicht global, aber für Regionen funktioniert das, so wie ich das verstanden habe, ganz gut.
Also diese Standortfaktoren haben sich verändert. Du meinst quasi, wenn jetzt, also zum Beispiel ein nicht näher genanntes Unternehmen 5 Milliarden Euro für die Ansiedlung einer Chipfabrik in Dresden bekommt, dann ist es jetzt erstmal ganz egal, ob es im Großraum Dresden Silizium gibt oder nicht.
Egal ist das vielleicht nicht. Aber ich sag mal, die 5 Milliarden sind dann schon ein gewichtiges Argument, um vielleicht doch eine Fabrik dahin zu bauen. Die Region hat auch ihre Vorteile, es entstehen Arbeitsplätze, die natürlich dann auch bedient werden müssen. Da haben wir auch so eine Interaktion und deswegen entsteht dann da ja natürlich auch in der Region eine gewisse Wertschöpfung.
Womit wir dann auch so gesehen bei der Regionalentwicklung wären.
Im Prinzip schon. Ne? Da sieht man jetzt tatsächlich, dass das bei den praktischen Themen dann sehr eng ineinander greift. Die Ansätze der New Economic Geography betrachten in der Regel die Frage nach Ursachen für regionale Konzentration. Ne? Es ist nicht nur eine Chipfabrik, die da entsteht, sondern es entstehen ja dann auch rundherum vielleicht noch Zulieferer oder zugehörige andere Unternehmen, die da eine Rolle spielen. Und wer sich da ein bisschen einlesen möchte, dem stellen wir sicherlich in die Shownotes mal ein paar Texte.
Du hast von mehreren Ansätzen gesprochen. Was gibt es denn noch für Ansätze?
Ja, jetzt dürfen die Ansätze, die ich heute nicht nenne, bitte nicht böse sein. Es ist hier kein Dissen, aber vollständig kriegen wir es halt eben nicht hin. Eine etwas größere oder eine größere Strömung ist tatsächlich die relationale Wirtschaftsgeografie. Die haben Harald Bartelt und Johannes Glückler aus der Taufe gehoben, wenn man so will. Die vertreten die auch hier in Deutschland. Die kommen zu dem Schluss, dass wirtschaftliche Entscheidungen und damit auch räumliche Auswirkungen von wirtschaftlicher Aktivität nicht isoliert betrachtet werden können. Also es sind nicht immer nur die Unternehmen, die da agieren, sondern da geht es auch um Interaktion, ne, wie gerade schon bei der New Economic Geography. Aber es geht eben auch um raumzeitlichen Kontext. Was für Voraussetzungen habe ich da? Es geht um Qualität von Beziehungen. Vertraue ich meinen Geschäftspartnern, mit denen ich da zusammen interagiere, oder tue ich das eben nicht? Vertraue ich in Regierungen? vertraue ich in Stabilität von Regierungen und so weiter. Das ist aber tatsächlich sehr, sehr verkürzt.
Aber da gibt es ja bestimmt ein Lehrbuch zu,
selbstverständlich,
oder?
Selbstverständlich. Wenn du eine Überzeugung in unserem Fach unters Volk bringen willst, dann schreibst du am besten ein Buch, noch besser ein Lehrbuch.
Okay, und das haben Bartelt und Glückler gemacht?
Das haben sie gemacht, schon 2002 tatsächlich. Gibt es mittlerweile in der 4. Auflage, ist also schon ein paar Mal überarbeitet worden.
Ein richtiger Kassenschlager hier.
Ja, 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 2018, 4. Auflage. Und sie schreiben im Vorwort tatsächlich, dass sie alles nochmal ganz anders gemacht haben und überarbeitet und gestrafft und gerafft und so. Also ein super Lehrbuch. Ich finde den Ansatz schon ganz spannend, weil sie Wirtschaftsgeografie tatsächlich mit Strömungen auch in der Geografie koppeln, die es so gibt. Also allgemeine Strömungen, aber das Buch ist eben kein Nachschlagewerk. Also wenn ich jetzt irgendwas über Transportkosten-Minimalpunkt wissen möchte oder Importer-Diamanten, da gucke ich vielleicht lieber in irgendein Wörterbuch oder ein anderes Lehrbuch. Die Modelle und Theorien findet man da zwar auch, aber ich finde, die sind so ein bisschen ganzheitlicher eingebunden. Man muss mehr lesen für das, was man dann hinterher weiß.
Du schmeißt gerade mit ganz schön viel Fachwörtern um dich hier. Das ist.
Ich dachte, Porter-Diamant, Gesteine, das wäre mal was für dich.
Ja, vor meinem Auge sieht er bestimmt anders aus, als ich gehe davon aus, es handelt sich um ein Modell, als es angedacht ist. Aber lassen wir das.
Ja, es gibt ja auch noch andere Richtungen, über die man sprechen kann. Zum Beispiel die evolutionäre Wirtschaftsgeografie, also evolutionäre Ansätze, die vor allen Dingen die Bedeutung von gesellschaftlichen Normen als Gründe für wirtschaftliche Prozesse betrachten. Und da gibt es zum Beispiel den Begriff der Pfadabhängigkeiten.
Pfadabhängigkeit, das klingt jetzt für mich schon, als ob der Weg ja eh vorbestimmt ist.
Ja, oder vom Weg abgekommen, je nachdem, wie man das so betrachtet. Nein, grundsätzlich gibt es den Pfad erstmal nicht. Also die Pfadabhängigkeit ist eine Theorie aus den Sozialwissenschaften, also gar nicht aus der Wirtschaftsgeografie. Da haben wir wieder mal geklaut in anderen Disziplinen. Mhm. Und es geht im Wesentlichen darum, dass Entwicklung, wie ein Pfad abläuft, und bei einem Pfad kommst du halt irgendwann an Abzweigungen und Kreuzungen.
Ach was.
Ja. Und wenn du an eine Kreuzung kommst oder eine Abzweig, dann entscheidest du dich, gehe ich links oder rechts mit meinem Konzept, mit meiner Entwicklung. Und es sind oft ganz kleine Aspekte, die eine Rolle spielen, ob ich jetzt links abbiege oder rechts. Wenn ich mich aber für eine Richtung entschieden habe und ich kriege da ein positives Feedback, dann bestärkt mich das natürlich, diesen Weg weiterzugehen. Und durch diese positiven Rückkopplungen wird es tatsächlich immer schwieriger, zurückzukommen an den Punkt, wo man noch vor der Entscheidung stand, links oder rechts. Denn ich habe mich quasi schon für diese eine Richtung entschieden und werde immer noch positiv bestärkt, gehe den Weg immer weiter, sodass irgendwann ein eingeschlagener Weg tatsächlich nur noch sehr, sehr schwer verlassen werden kann und erst recht sehr schwer zurückgeführt werden kann auf den Punkt, wo eben diese Entscheidung ansteht, gehe ich rechts oder links.
Ah ja, es klingt jetzt gerade für mich noch so hier Personality Coaching, irgendwie ziemlich abstrakt. Der Pfad, den ich eingeschlagen habe, hast du vielleicht mal ein Beispiel, dass ich Steinmensch das vielleicht auch noch verstehen kann?
Selbstverständlich. Ein Beispiel. Gut, die Beispiele hinken ja immer, aber stellen wir uns vor, du bist Bauer in einem abgelegenen Alpental. Ne?
Das klingt
und
top, ja.
Hast lange deine Weiden gemäht und deine Kühe gemolken und denkst, ich könnte jetzt mal doch noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und dann hast du die Entscheidung, Schweinestall bauen oder Skilift.
Schwierig.
Ja, ne? Und dann sagst du dir, okay, beides gibt irgendwie Kohle. Ich versuch's mal mit dem Skilift. Agrar habe ich lange genug gemacht. Und dann kommen Leute, die fahren Ski und auf einmal hast du ein Einkommen durch den Skitourismus. Und das läuft auch ganz gut und dann kommen immer mehr und du denkst dir, naja, die müssen irgendwie was essen, vielleicht wollen einige übernachten. Machst aus deinem Hof dann noch irgendwie eine Unterkunft, eine kleine Pension, ein Hotel vielleicht. Und dann überlegt sich dein Nachbar, was der kann, kann ich auch, baut auch einen Skilift, macht das genauso. Und diese Entscheidung, durch dieses positive Feedback ein quasi Skigebiet aufzubauen, ist natürlich nur schwer reversibel und ganz ehrlich,
okay, ja.
Zum Problem wird das auch erst dann, wenn der Schnee ausbleibt.
Ja, jetzt verstehe ich. Also wenn ich quasi schon mitten im Ski-Business bin, dann ist es ziemlich schwierig zu sagen, okay, jetzt mache ich doch einen Schweinestall, weil der Weg, den ich eingeschlagen habe, eigentlich meine wirtschaftliche Ausrichtung und auch das von meinem Umfeld jetzt so gesehen in eine bestimmte Richtung zeigt oder jetzt vorbestimmt ist.
Genau, und irgendwann kommt halt die Entscheidung, okay, Ski, ne, der Skifahren, der Schnee bleibt aus. Was mache ich dann? Vielleicht habe ich dann auch gar keinen Bock mehr auf Schweinezucht.
Nee.
Oder vielleicht bin ich schon in der 7. Generation jetzt Hotelier und kann auch gar nicht mehr zurück in die Landwirtschaft. Und das ist so ein bisschen diese diese Fahrtabhängigkeit. Aber wie gesagt, auch das könnte man sicherlich noch ein bisschen mehr vertiefen. Wir sind ja in der ersten Folge in diesem Semester, da können wir noch ein bisschen intensiver drauf eingehen.
Ja, schwierig. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall eine Kneipe aufmachen. Aber wie sieht das denn jetzt aus bei uns im Studium in Köln hier?
Wir vermitteln eine breite Basis, wie wir immer so schön von uns behaupten. Ist gerade noch kritisiert worden, weil jemand sagt, er wüsste jetzt gar nicht, was er beruflich machen soll. Er könnte ja alles. Er wäre in der physischen Geografie unterwegs gewesen und jetzt fände er aber die Anthropogeografie so toll. Na gut. Wir vermitteln trotzdem hier ein breites Wissen und wir vermitteln auch alle Ansätze oder viele der Ansätze. Alles kriegt man ja dann doch irgendwie nicht in dem Studium unter. Und auch Lehrmeinungen sind ja schon irgendwie ein bisschen verteilt, ne? So über die Institute in Deutschland. Aber bei uns ist schon ein Bestreben, möglichst viele von den Theorien aufzugreifen und auch die kritisch zu reflektieren, damit man eben dann kritisch damit umgehen kann. Und das versuchen natürlich alle Institute, wobei es da vielleicht dann doch unterschiedliche Schwerpunkte gibt in der Wirtschaftsgeografie. Auch nicht alle haben ja einen wirtschaftsgeografischen Schwerpunkt. Manche machen Entwicklung als Schwerpunkt, manche vielleicht Stadt. Und deswegen muss man da auch schon ein Augenmerk drauf haben, wenn man sich dann irgendwann mal für ein Studium der Geografie entscheidet. Was immer gilt, wenn dich ein Bereich interessiert, zum Beispiel die Wirtschaftsgeografie, dann steht es dir selbstverständlich frei, dich da auch weiter einzuarbeiten. Natürlich ist es schön, wenn man das auch von Lehrveranstaltungen begleitet wird und natürlich kriegt man da auch irgendwie so einen Schwung oder einen Spin mit in eine bestimmte Richtung. Aber letztlich darf hier jeder lesen an wissenschaftlichen Texten, was er möchte, denn die Wissenschaftsfreiheit ist ja ein Grundrecht und die gilt tatsächlich für alle in der Wissenschaft Tätigen.
Wow, Holger, unterm Grundgesetz geht's jetzt auch nicht, oder?
Nee. Also das Grundrecht ist Grundrecht. Und entgegen der landläufigen Meinung, dass dieses Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, also die Freiheit in Forschung, Wissenschaft, Forschung und Lehre, in Artikel 5 des Grundgesetzes, gelte nur für die Professorenschaft mitnichten. Das gilt für alle in der Wissenschaft Tätigen. Man muss ein bisschen unabhängig sein in der Forschung, also eigenständig, unabhängig, nicht eigenständig. Und das ist man auch als Bachelorstudent, wenn man seine Bachelorarbeit schreibt. Auch da betätigt man sich im wissenschaftlichen Arbeiten und damit greift auch das Grundgesetz in diesem Fall oder man könnte sich darauf berufen. Aber ich schweife ab.
Bedingt, ja.
Ja, was haben wir noch? Wir haben eine umweltorientierte Wirtschaftsgeografie und die untersucht den Zusammenhang zwischen Ökonomie und Ökologie. Die haben gerade übrigens die Fahne auf dem amerikanischen Geografentag nochmal hochgehalten. Ein bisschen Öko nach Amerika, wenn man so will.
Umweltorientierte Wirtschaftsgeografie und dann über den großen Teich zur Konferenz jetten.
Ja, irgendwie musst du nach Hawaii kommen.
Ach, auch noch nach Hawaii. Ja Mensch, das ist ja um die Ecke.
Es ist doch, also, doch schön. Also und es ist jetzt schon auch kontrovers diskutiert worden, auch unter den Kolleginnen und Kollegen in den USA, denn selbst vom großen Kontinent USA kommst du nur mit dem Flugzeug nach Hawaii. Aber Punkt 1, die fliegen ja eh. Und Punkt 2, das wohl schlagkräftigere Argument ist, dass der AAG, wie er heißt, tatsächlich immer, ich glaube, ein Jahr in Washington und dann ein Jahr in einem Bundesstaat stattfindet. Und dann hat man gesagt, warum nicht auch mal Hawaii?
Ja gut, stimmt, ne? Es muss ja fair bleiben, tja. So, Holger, sollen wir das gerade nochmal alles zusammenfassen? Das waren jetzt viele kluge Wörter, viele Theorien, die sich teilweise auch so entgegenläufig entwickelt haben, aber vielleicht kannst du noch einmal eine schöne abschließende Definition und ein paar Kommentare uns hier geben.
Ja, ich glaube, am einfachsten zusammenfassen lässt sich das, dass die Wirtschaftsgeografie tatsächlich nicht unter ein Paradigma passt. Es gibt durchaus mehrere Richtungen, in die sich die Wirtschaftsgeografie entwickelt. Das ist sowohl räumlich zu sehen, also ne, ob ich jetzt im globalen Süden, globalen Norden forsche, aber auch inhaltlich von den Ansätzen her. Und es gibt Bereiche, die sich da widersprechen oder zumindest zu widersprechen scheinen. Die fußen zwar auf ähnlichen Überlegungen, interpretieren die manchmal aber dann sehr unterschiedlich, sodass es tatsächlich im Bereich der Wirtschaftsgeografie sehr unterschiedliche Strömungen gibt, die man nicht alle kennen muss, aber man sollte wissen, dass es sie gibt.
Aber es reflektiert ja eigentlich auch die immer komplizierteren wirtschaftlichen Verflechtungen, würde ich so als Außenstehender sagen.
Im Prinzip schon. Und genauso wie wir in der Geografie an sich natürlich auch unterschiedliche Strömungen haben, bildet sich das eben auch in der Wirtschaftsgeografie ab.
Ja, wir brauchen immer mehr Erklärungsansätze, um das irgendwie fassen zu können, habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Und wir brauchen immer mehr Podcast-Folgen, um das zu erklären. Wenn ich mehr Zeit hätte, würden wir das sicherlich machen. Aber ich glaube, das soll es auch erstmal gewesen sein als Einstieg in das Sommersemester. Wenn ich richtig weiß, geht es das nächste Mal um Steine.
Oh ja, genau. Es wird auf jeden Fall nicht um Wirtschaftstheorien gehen, sondern wir gehen mal dem ganzen Ding mit den Steinen auf den Grund bis runter zum Erdkern. Also Holger, ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch.
Ich brenne.
Ja.
Also, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.